Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid nach dem großen Preis von Baku in Aserbaidschan. Durchaus ein spannendes Rennen, muss ich sagen. Auch wenn Baku nicht so zu meinen Lieblingsstrecken zählt, hat sie mich am Wochenende überzeugt, die Strecke, dass sie gutes Racing liefern kann. Wir hatten auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen bis kurz vor Schluss tatsächlich, beziehungsweise eigentlich bis zum Schluss wusste man nicht so ganz genau, wer gewinnt, und auch im hinteren Feld einige spannende Kämpfe. Genau, so, und wie sonst auch natürlich starten wir direkt auch mit meinem Driver-Rating von hinten, diesmal Yuki Tsunoda, der das Rennen allerdings nicht mal beendet hat, also ein DNF hatte. Das lag daran, dass er gleich zu Anfang eine Berührung hatte mit Lance Stroll. Dadurch der komplette Seitenkasten quasi am Auto beschädigt war. Da war so ein Riesenloch drin und dadurch hat er sehr viel Aerodynamik verloren und konnte eben das Rennen auch dann nicht beenden. Hat das Auto dann irgendwann abgestellt, weil er gemerkt hat, so macht das irgendwie auch keinen Sinn. Für mich an diesem Wochenende deswegen natürlich auch irgendwie schwierig zu bewerten, weil er so gut wie kaum Rennen gefahren ist. Für mich deshalb eine 7 von 10. Am Ende hat er seinen Job am Qualifying getan, indem er halt den Teamkollegen geschlagen hat. Und ja, genau, das zu Yuki Tsunoda. Dann kommen wir zu Lance Stroll, der halt eben auch so ein bisschen ein bisschen was weggetragen hat von dieser Berührung. Musste dadurch, glaube ich, auch früh in die Box, weil eben der Reifen kaputt war. Für mich dieses Wochenende eine 6 von 10, zu weit weg einfach von Fernando Alonso, der es echt gut gemacht hat dieses Wochenende. Und ja, deswegen nicht gut dieses Wochenende für Lance Stroll. Dann kommen wir zu denen, die kurz vor Ende irgendwie alles weggeworfen haben, was prinzipiell super unnötig war. Carlos Sainz und Sergio Perez. Für mich deshalb natürlich ordentlich nach unten gegangen, weil diese Berührung war mal sowas von unnötig und hat super viele Punkte gekostet. Vor allem, wenn man in puncto Konstrukteurswertung schaut, sowohl bei Ferrari als auch bei Red Bull. Für mich Carlos Sainz eine 6 von 10. Das Problem war da nicht nur, dass eben dieser Crash am Ende war, sondern eben auch gleichzeitig dass er gleichzeitig hinterm Teamkollegen hinterherfuhr quasi, nicht so ganz auf der Höhe war, wie beispielsweise Charles Leclerc. Sergio Perez für mich eine 7 von 10, weil er eben besser war als der Teamkollege, besser als Max Verstappen, hatte eine bessere Race Pace und deswegen ist es umso ärgerlicher für ihn, dass er wirklich sein Podium oder zumindest den vierten Platz einfach dann so wegschmeißt, weil er jetzt hätte er echt ein gutes Ergebnis einfahren können und dann schmeißen es beide irgendwie so weg, also ja, ihr hört schon raus, komplett unnötig dieser Unfall. Wir sprechen dann natürlich aber auch gleich nochmal ein bisschen im Detail drüber. Dann kommen wir zu Valtteri Bottas. Für mich wieder so eine 6 bis 7 von 10. Das Spiel geht weiter bei Sauber. Es geht einfach keinen Schritt nach vorne. Mittlerweile weiß man auch echt nicht mehr, was man sagen soll. Deswegen glaube ich, lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Bei wem es auch gar nicht nach vorne ging dieses Wochenende war Esteban Ocon. Alpine sowieso mit vielen Problemen. Teilweise konnten die Autos ja nicht mal im Training fahren. Esteban Ocon, der in der Qualifikation auch nochmal eine gelbe Flagge auslöste, war auch hinterm Teamkollegen am Ende und deswegen für mich eine 6 von 10. Guan Yu Zhou, ähnlich wieder mal wie Valtteri Bottas, so eine 6 bis 7 von 10. Ja, ähnliches Thema. Genau. So, dann kommen wir zu Daniel Ricciardo. Rennen war okay, aber im Qualifying ja natürlich wieder hinterm Teamkollegen, so deshalb ja für mich so eine 7 von 10. Ähnlich sieht es auch aus bei Pierre Gasly. Der hat für mich auch eine 7 von 10 bekommen an diesem Wochenende. Ja, war natürlich auch nicht super gut unterwegs, muss man sagen, aber mit dem Alpine ging irgendwie anscheinend auch nicht viel an diesem Wochenende, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Genau. Ja, also, das war Pierre Gasly. Dann kommen wir zu Platz 11, zu Nico Hülkenberg. Es sah lange nach Punkten aus für den Deutschen. Allerdings wurde er dann so ein bisschen leidtragender beim Virtual Safety Car, hat da Teile abbekommen und fiel dann dadurch zurück. Super ärgerlich für ihn, aber generell das Wochenende lief nicht so ganz gut, muss man sagen. Hat auch selber gesagt, dass er sich nicht so wohl fühlt in der Qualifikation. Vom Teamkollegen geschlagen und von daher, ja, nicht so das perfekte Wochenende für Nico Hülkenberg. Für mich so eine 7 von 10. Es war jetzt nicht super schlecht. Er war prinzipiell ja auch sehr nah dran an den Punkten. Aber ja, trotzdem kein super gutes Wochenende. Anders sieht es eben aus auf der anderen Seite der Garage bei Nico Hülkenberg oder von Nico Hülkenberg, nämlich bei Olli Bärmann. Zweiter Grand Prix. Anfang des Jahres saß er noch im Ferrari, dieses Mal im Haas und er hat es geschafft, erneut Punkte zu holen. P10 für ihn, hat mich sehr gefreut. Super Leistung, einzig natürlich der Crash im FP3, aber ganz ehrlich, lieber im Training als im Quali oder im Rennen. Hat es super gemacht, ist am Ende jetzt wie gesagt in die Punkte gefahren. Im Rennen und im Qualifying keine Fehler, hat den Teamkollegen im Qualifying geschlagen, also saustarkes Wochenende und deswegen natürlich hundertprozentig eine 10 von 10 für mich. Genau, so, weiter geht's mit Lewis Hamilton. Für mich an diesem Wochenende so eine 7 von 10, vielleicht eine 8 von 10 für die Aufholjagd, wobei die auch nicht so überzeugend war, muss ich sagen. Also erstmal im Qualifying relativ weit weg vom Teamkollegen, also relativ weit weg von George Russell, muss man sagen, beziehungsweise auch einfach hinter George Russell. Und dann hat man ja die, Engine hier, den Motor gewechselt unter anderem und hat dann dadurch oder ist dadurch dann aus der Boxengasse eben gestartet, weil man noch ein bisschen was verändert hat, auch am Setup. Und ja, es war nicht so die Aufholjagd, die man sich vielleicht erhofft hatte, dass es dann doch ein bisschen offensichtlicher war. Am Ende dann auch vor allem vom Virtual Safety Car und dem Crash der beiden vorne profitiert und deswegen ja für mich kein super rundes Wochenende bei Lewis Hamilton, weiß er glaube ich aber auch selber, war auch nicht so ganz zufrieden. Genau. Dann kommen wir zum anderen jungen Fahrer, zu Franco Colapinto. Zweites Rennwochenende, erst in der Formel 1 und Punkte geholt und ordentlich Punkte eigentlich auch geholt mit Platz 8. Super Rennen, super Qualifikation, ins Q3 gekommen. Echt stark, deswegen natürlich auch an dieser Stelle eine 10 von 10. Und ich muss sagen, mich freut das auf jeden Fall für beide junge Fahrer, die wenig Erfahrung in der Formel 1 haben. Und ich glaube auch, dass das ein gutes Zeichen ist, weil dadurch sie sehen jetzt die anderen Formel 1-Teams auch so, hey, man kann junge Fahrer echt ins Auto setzen. Die können genauso eine gute Leistung abrufen wie vielleicht erfahrene Fahrer. Und dementsprechend überlegen sich die anderen Teams dann dadurch vielleicht auch, dass man sagt, okay, komm, wir nehmen jetzt jemanden aus der Formel 2 oder aus unserem Nachwuchsprogramm, der eben in der Formel 1 fahren darf. So, wir haben Liam Lawson immer noch auf dem Zettel, der schon längst ein Formel-1-Cockpit eigentlich verdient gehabt hätte nach der Leistung im letzten Jahr. Gabriel Bortoleto, der an diesem Wochenende in der Formel 2 die Führung übernommen hat, ist auch weiterhin in Gesprächen bei Audi und von daher, ja, können wir uns, glaube ich, auch vor allem, ich habe es schon mehrmals erwähnt, auf die nächste Saison freuen, weil da wird es dann auf jeden Fall noch ein paar mehr Rookies geben. Genau, so, neben Franco Colapinto hat natürlich auch einen guten Job gemacht Alex Albon, wobei er natürlich schon ein bisschen Druck bekommen hat, muss man auch dazu sagen, aber trotzdem super Job, für mich auch, ja, eine 10 von 10, er ist sehr lange mit den harten Reifen nach vorne gefahren, Norris konnte ihn lange nicht überholen und deswegen hat er auf jeden Fall auch einen super Job gemacht, genau. Dann kommen wir zu Fernando Alonso, ebenfalls ein guter Job, 9 von 10 würde ich sagen, man könnte durchaus auch über eine 10 von 10 nachdenken, hat glaube ich am Ende das Maximum rausgeholt, klar hat er am Ende auch wieder mal profitiert von diesem Crash, haben sowieso eigentlich alle, die vorne waren, weil alle natürlich Positionen dadurch aufgerückt sind und von daher, ja, gutes Wochenende aus der Sicht von Fernando Alonso und ja, ich glaube auch Mike Krack, der hat sich echt gefreut über die Punkte, der hatte nämlich vorm Rennen gesagt, er wäre sehr glücklich, wenn er da ankommt, wo ja, Fernando Alonso gestartet ist. Und er hat dadurch natürlich sehr gute Punkte geholt. Genau. Dann kommen wir zu jemandem, der nicht so ein erfreuliches Wochenende hatte. Max Verstappen, der hatte ordentlich zu kämpfen. Sprechen wir gleich auch nochmal im Detail drüber. Man sieht, es lässt sich nicht mehr so ganz leicht fahren, das Auto. Und an diesem Wochenende war sogar Sergio Perez der deutlich schnellere von den beiden. Es hat alles nicht so ganz geklappt. Für mich am Ende eine 7 von 10. Es lief einfach nicht gut. Und was dann, glaube ich, mal so die Kirsche auf die Sahne gesetzt hat, ist, glaube ich, dass Lando Norris, der eben von Platz 15 kam, Max Verstappen auf der Strecke noch überholt hat. Ja, kein gutes Wochenende für Max Verstappen. Ich glaube auch, dass Red Bull da ein bisschen überrascht war. Sprechen wir aber gleich auch nochmal drüber. Ja, genau. Also das so erstmal zu Max Verstappen. Lando Norris für mich dieses Wochenende, also Rennen war mega, dafür definitiv eine 10 von 10. Wir müssen aber die Quali mit reinbringen. Es war nicht seine komplette Schuld, es war eine gelbe Flagge. Das kann jedem mal passieren, das ist ärgerlich. Trotzdem hätte man sagen müssen, einmal, dass entweder die erste Runde schon hätte sitzen sollen, dass die zumindest sich, keine Ahnung, in die Top 10 oder so bringt. Und was vielleicht auch wieder ein bisschen von McLaren Fehler war, mein Gott, man braucht als Top-Auto nicht als Letzter da um Straßenkurs fahren und eine gelbe Flagge riskieren, um in Q2 zu kommen. Das braucht man nicht. Man kann 5 Minuten vorher rausfahren, eine gute Runde setzen und dann bist du durch, so, ne? Also es war ein bisschen unnötig, fand ich persönlich. Hat mich auch wieder ein bisschen geärgert, weil ich mir so dachte, jo, jetzt könnte man mal Punkte gut machen in der WM. Und dann so ein Qualifying. Die Aufholjagd war gut, auf jeden Fall, sehr gut. Aber ja, trotzdem, ne, es wäre noch mehr möglich gewesen. Stellen wir mal vor, er wäre gestartet, wo Oscar Piastri gestartet wäre, dann hätte er deutlich mehr Punkte gut machen können. Trotzdem am Ende noch ein zufriedenstellendes Wochenende. Für mich, ja, eine 8 von 10. Wie gesagt, das Qualifying drückt es ein bisschen runter. Dann kommen wir zu George Russell, der eigentlich auch so gut wie fast alles richtig gemacht hat. Für mich eine 9 von 10 an diesem Wochenende. Bisschen enttäuscht war ich so im ersten Stint, als er relativ viel auf Max Verstappen verloren hat. Er konnte es dann am Ende wieder aufholen. Ja, und am Ende natürlich ein bisschen überraschend auf dem Podium, aber trotzdem, er hat sich in die Position gebracht und ja, deswegen kein schlechtes Wochenende von George Russell. Charles Leclerc, für mich ebenfalls eine 9 von 10. Ja, er hat die Pole geholt, er hätte das Rennen gewinnen können müssen beim Überholmanöver mit Piastri. Da hat er auch nicht so ganz mitgerechnet, deshalb, ja, kein Top-Wochenende. Er hätte sich sicherlich den Sieg gewünscht, aber natürlich auch kein schlechtes, hat trotzdem gute Punkte geholt. Und dann kommen wir zum Sieger, zu Oscar Piastri. Auf jeden Fall eine 10 von 10 natürlich für mich. Mega Überholmanöver gegen Charles Leclerc. Alles gut gemanagt. Sie waren am Limit, das hat man gesehen, aber ja, trotzdem alles sauber hingekriegt, keine Fehler gemacht und von daher, ja, auf jeden Fall eine gute oder eine sehr gute Leistung von Oscar Piastri. Genau, so. Damit würde ich sagen, kommen wir dann auch schon zum Thema, so ein bisschen. Und zwar natürlich um den Kampf um den Sieg, über den wollen wir natürlich sprechen, der sich ja so ein bisschen das ganze Rennen eigentlich gestaltet hat, weshalb es natürlich auch so spannend war. Man wusste quasi zu keinem Zeitpunkt so wirklich, wer eigentlich dieses Rennen gewinnen wird. Ist es Charles Leclerc? Ist es Oscar Piastri? Oder ist es vielleicht doch irgendwie noch Sergio Perez? Es war auf jeden Fall sehr spannend. Man muss ja sagen, nach dem ersten Stint sah es sehr stark nach Charles Leclerc aus. Also der hatte ja 5-6 Sekunden rausgefahren zu Platz 2, zu Oscar Piastri. Allerdings ist er ein bisschen später reingekommen und am Ende, ja, so zurückgefallen quasi, beziehungsweise ja, hat einfach seine Zeit, die er gut gemacht hat, einfach wieder verloren. Und Oscar Piastri war im zweiten Stint sehr stark unterwegs. Der hat da einfach auch ein bisschen besser funktioniert. Und von daher muss man sagen, auf jeden Fall starkes Rennen von Oscar Piastri, der sich dann am Ende auch echt durchgesetzt hat. Was bei Ferrari los war im zweiten Stint, kann ich mir auch noch nicht so ganz erklären, muss ich sagen. Also das ist wirklich so, dass auf der harten Mischung der Ferrari einfach nicht so gut funktioniert hat. Trotzdem hat man auch, glaube ich, gesehen, also es waren wirklich alle am Limit. Es gab irgendwie so eine Szene, wo Oscar Piastri relativ oder irgendwann im dritten Sektor mal über den Curb gerutscht ist und relativ heftig auch, musste auch echt gegenlenken. Und Charles Leclerc dahinter auch direkt, also die waren echt am Limit. Und das ist natürlich in so einer engen Straßenschlucht immer echt gefährlich auch. Da kann auch schnell mal was passieren. Und von daher, ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich anzuschauen. Und ja, dann kam es auch noch so ein bisschen zur Eskalation, zum Unfall von Perez und Sainz. Vielleicht erstmal, wie es dazu kam. Also, man muss ja sagen, es gab ja bis kurz vor Schluss, wie gesagt, diesen Kampf um Platz 1. Oscar Piastri hat sich dann allerdings ein paar Runden vor Schluss so ein bisschen abgesetzt, hat sich so einen kleinen Abstand rausgefahren. Und deshalb wurde Charles Leclerc, also ist dann so ein bisschen zurückgefallen und natürlich auch Sergio Perez, die waren nicht mehr so, also nicht mehr im DRS zum Beispiel von Oscar Piastri. Carlos Sainz, der auf 4 war, kam aber immer näher. Und dann gab es so ein bisschen gegenseitiges Herantasten, gegenseitiges, ja, so ein bisschen Belauern, Überholen mäßig. Und dann kam es zu der Situation eben, dass Leclerc vorne war und dann Sainz überholt hat, Perez auf der Geraden, kurz, also bei Start und Ziel quasi. dann allerdings im Infield quasi Leclerc auch nochmal überholen wollte, dadurch nicht verteidigt hat und dadurch kam Perez wieder in die Position, Sainz zu überholen und dann sind sie halt so ein Stück geradeaus gefahren, also im Infield, aber trotzdem so geradeaus gefahren und Sainz ist so ein bisschen leicht rübergerückt, sagen wir mal so, und Perez ist auf seiner Linie geblieben und dann gab es so, ja, hinten quasi am Auto eine Berührung und dann haben sie sich beide in der Bande verankert und das war's dann. Am Ende können wir froh sein, dass nichts Großartiges passiert ist. Das ist natürlich bei solchen engen Passagen auch immer echt gefährlich, vor allem wenn da dann danach Autos kommen. Es gab ja auch ordentlich Kritik, warum es nur ein Virtual Safety Car gibt. Muss ich auch sagen, also sorry, die liefen da über die Strecke. Also da gibt es mindestens mal ein Safety Car, finde ich. Aber gut, war die Entscheidung der Rennleitung. Am Ende muss man sagen, einfach von beiden vermeidbar und super unnötig. Also sorry, die hätten beide gute Punkte holen können. Es ging es um Podium und dann crashen die sich quasi da so raus. Ich finde es auch echt schwierig, die Schuld bei komplett einem zu sehen, weil beide irgendwie schuld sind. Sainz hätte nicht so rüberziehen müssen. Perez hätte sich aber auch anpassen können. So, also ja, deswegen gehe ich da auf jeden Fall auch mit der Rennleitung mit. Die haben ja auch jetzt keinen Schuldigen auserkort. Also die haben ja jetzt quasi auch gesagt, ja, rennunfallmäßig, ne? Es ist in Ordnung, aber es war einfach von beiden super unnötig, muss man sagen. Und deswegen auch super ärgerlich für beide, weil, wie gesagt, wertvolle Punkte einfach, ja, weggeschmissen worden sind. Genau. Also, das so ein bisschen zum Kampf um die Spitze. Eben beim großen Preis von Baku. Es gab aber auch einen interessanten Kampf, der zwar nicht ums Podium ging, aber um die WM. Und das war natürlich, ja, McLaren und Red Bull erstmal. Das müssen wir nämlich auch sagen. McLaren hat die Führung in der Konstrukteurswertung übernommen. Und durch den Crash von Paris sind es mittlerweile über 20 Punkte vor oder 20 Punkte Vorsprung von McLaren auf Red Bull. Also schon mal ein ordentliches Polster, muss man sagen. Da haben sie sich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Das erste Mal seit 10 Jahren, dass McLaren wieder ganz oben steht in der Konstrukteurswertung. Aber was es eben auch gab, war der Kampf zwischen Verstappen und Norris. Und das war ja sehr interessant. Also wenn wir da nochmal aufs Qualifying zurückschauen. Lando Norris, der ja eben in Q1 ausschied aufgrund dieser gelben Flagge. Da haben nicht viel, also da haben viele so gesagt, okay, das war es jetzt so, das könnte jetzt auch mit der WM gewesen sein, Verstappen wird wieder mehr Punkte machen, er wird keine Punkte gut machen und so, weil Verstappen eben sich auf Platz 6, glaube ich, qualifiziert hatte und dementsprechend war da schon so ein bisschen auch, ja, die Stimmung so ein bisschen unten. Lando Norris, der dann eben andere Strategie gewählt hat, ist auf den Harten gestartet, während die anderen vorne auf den Mediums gestartet sind. Und ist nach vorne gefahren, konnte sich vorne festsetzen und ja, war dann irgendwann durch den Boxenstopp von Verstappen eben auch an Max Verstappen vorbei. Der konnte dann erstmal eine ganz gute Pace gehen und dann war es eigentlich so relativ klar, okay, Verstappen wird Norris halt irgendwann überholen, so, ne, mit den frischeren Reifen ist irgendwie logisch. Aber Pustekuchen, das hat nicht funktioniert. Norris hing die ganze Zeit zwar hinter Alex Albon, hat aber dafür auch DRS bekommen. Verstappen kam nicht vorbei, Russell schloss irgendwann auch noch auf. Und dann, als Albon weg war, konnte Norris sogar noch mal 1-2 Sekunden wegfahren von Verstappen und Russell. Denn Russell hatte Verstappen dann irgendwann auch überholt. Dementsprechend, ja, Verstappen konnte die Pace nicht mehr mitgehen. Norris hat dann, ist dann zur Box gekommen, hat sich die Medium-Reifen geholt, ist irgendwie gefühlt jede Runde 1,5 Sekunden schneller gefahren und hat den Abstand dann quasi wieder, ja, rausgefahren. Und dadurch ist jetzt, ne, ist Norris dann, kurz vor Schluss, konnte Norris dann Verstappen überholen und so 3 Punkte gut machen auf den aktuell WM-Führenden in der Fahrerwertung noch. Denn die schnellste Runde sicherte sich Norris eben auch noch. Also das war auf jeden Fall echt stark und ich glaube, dass da auch nicht so viele mitgerechnet haben. Also wenn ich da nochmal kurz höre, Dr. Helmut Marko, der kurz vorm Rennen gesagt hat, ja, so ein Sieg von Verstappen ist schon drin. Ich glaube nicht, dass Red Bull damit gerechnet hat, dass Norris an Verstappen vorbeigehen wird im Rennen. Also da schlagen jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, die Alarmglocken, weil so kann das nicht mehr weitergehen. Red Bull kann froh sein, dass es eben nur so wenig Punkte sind. Es sind eben nur 3 Punkte, ne? Aber das kann natürlich auch dann mal schnell mehr werden, wenn Norris das Qualifying nächstes Mal besser hinkriegt oder nicht von der gelben Flagge, sagen wir mal, gestört wird. Und ja, Dementsprechend muss Red Bull da echt aufpassen. Und was da auch so erstaunlich war, muss man sagen, ist, warum Verstappen auf einmal so signifikant langsamer war als Sergio Perez. Also eigentlich die ganze Zeit dominiert Max Verstappen Sergio Perez. Klar, es war ein cooles Baku, wo sich Perez immer wohlgefühlt hat. Aber trotzdem, also die Rennpace, das war schon ein großer Unterschied. Und auch im Qualifying hat er ihn ja das erste Mal wieder geschlagen. Also das war schon echt krass, muss ich sagen. Und da bin ich jetzt auch echt gespannt, wie es weitergeht, weil ich weiß jetzt nicht. Also Singapur, glaube ich, wird nochmal eine harte Nummer werden für Verstappen und Red Bull. Danach USA, Austin, das könnte wieder ein bisschen enger dann werden, weil es einfach auch eine Strecke ist, die Verstappen dann besser liegt. Von daher warten wir jetzt auf jeden Fall mal ab. Aber das könnte auf jeden Fall, ja, gefährlich werden für Red Bull. Wir sind auf jeden Fall gespannt. So, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Und dann wollen wir natürlich über Singapur sprechen, über den nächsten Grand Prix, der ansteht. Ja, genau. So, wir sind, oder ich bin wieder zurück. Ich freue mich, dass ihr natürlich immer noch mit am Start seid bei meinem Podcast Next to the Track. Und ja, wie gerade schon angekündigt, wollen wir eben über das anstehende Rennen sprechen, über den großen Preis von Singapur. Ein Stadtkurs und vor allem eins, ein Nachtrennen. Also schön in der Dunkelheit. Ich muss sagen, ich freue mich sehr. Singapur gehört zu einem meiner absoluten Lieblingsrennstrecken, vor allem wenn wir da mal Richtung Stadtkurse schauen. Also ich finde, man kann da immer echt gutes Racing sehen. Immer sehr spannende Rennen. Insgesamt ist die Strecke ja ungefähr 5 Kilometer lang. Gefahren werden an diesem Wochenende 62 Runden. Es ist auf jeden Fall eine sehr anspruchsvolle Strecke vor allem, aber anspruchsvoll auch von den Bedingungen. Singapur ist natürlich bekannt für die hohe Luftfeuchtigkeit und das macht es sehr anstrengend zu fahren für die Fahrer. Deswegen sieht man ab und zu auch mal so Bilder im Vorfeld, wie Fahrer beispielsweise irgendwie in der Sauna trainieren, um sich eben an diese Bedingungen zu gewöhnen. Es wird ein sehr warmes Rennen werden, warme Temperaturen werden erwartet und was vor allem natürlich auch noch ein Punkt ist, es ist ein sehr langes Rennen. Das hängt damit zusammen, dass eben die Kilometeranzahl ist nicht so ganz lang, ne? 5 Kilometer, das geht noch, das ist so ein Mittelding eigentlich in der Formel 1, aber dafür sind die Rundenzeiten relativ langsam, weil es eben Stadtkurs ist, also mit langsamen Passagen, und dadurch ist es so, dass halt die Zeit so quasi, ja, also die Rundenzeiten sind halt so lang, dass eben die Strecke, also dass es einfach länger dauert. Und deswegen kann es schon mal sein, dass das so ein Rennen bis zu 2 Stunden knapp geht. Wir hatten es auch schon mal irgendwann vor 2 Jahren, glaube ich, 2022, als am Ende aufgrund der ganzen Safety Cars und so die maximale Rennzeit erreicht war und man das deswegen auf die Minuten zurückgegangen ist. Von daher, ja, das denke ich, wird auf jeden Fall super. Ja, das wird sehr anstrengend. Thema wird natürlich auch sein, dass wir mehr wieder Richtung größere Flügel gehen werden, weil der Topspeed nicht so ganz wichtig ist in Singapur, wie jetzt zum Beispiel in Baku oder auch in Monza. Ich habe mich auch schon mal über das Wetter so ein bisschen informiert. Also ich kann mal nur so sagen, es wird heiß werden. Also an allen 3 Tagen ist über 30 Grad gemeldet. Von daher, ja, lecker warm. Klar, natürlich, die Sonne wird weg sein, weil eben nachts gefahren wird, aber trotzdem sind die Temperaturen danach zu dem Zeitpunkt in Singapur relativ hoch, beziehungsweise es wird abends gefahren, ne? Ja, wenn man da mal so Richtung Favoriten schaut, also ich denke, wir können ein ähnliches Bild erwarten. Ich glaube allerdings, dass McLaren sich wieder ein bisschen leichter tun wird, als jetzt zuletzt in Monza und Baku. Da haben sie sich ja doch ein bisschen schwerer getan, muss man sagen. Das Thema ist, McLaren liegen die Strecken nicht so gut, wenn es um kleine Flügel geht, also Low Downforce. Und jetzt in Singapur wird eher wieder so ein High Downforce Package, also mit großem Flügel, eher wieder zum Einsatz kommen, als jetzt zuletzt in Baku oder Singapur, wo eben die Gerade super wichtig war und weshalb man da einfach auf kleinere Flügel gesetzt hat. Und von daher glaube ich, dass McLaren auf jeden Fall wieder vorne mit dabei ist. Ferrari bin ich gespannt, ist auf Stadtkursen eigentlich auch immer gut unterwegs. Red Bull könnte schwierig werden, wenn wir letztes Jahr zurückschauen, wissen wir, dass Singapur die schwierigste Strecke für Red Bull war. Und jetzt haben sie ja deutlich mehr Probleme als im Jahr zuvor, von daher schwierig. Mercedes bin ich auch gespannt, sind momentan nicht ganz vorne mit dabei, aber auch nicht ganz weit weg. Also können dann trotzdem mal so profitieren, zum Beispiel jetzt George Russell. Von daher glaube ich, ja, müssen wir natürlich wieder alle vier Top-Teams auf dem Zettel haben. Was dahinter abgeht, bin ich auch gespannt. Mal abwarten. Vielleicht kann ja Nico Hülkenberg sogar Punkte holen. Das wäre natürlich schön. Ja, genau. Also das so ein bisschen zum Wochenende. Nun wollen wir natürlich auch noch, oder nun kommen wir noch zu meinen Tipps fürs Wochenende. Habe ich mich auch wieder ein bisschen schwerer getan. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Platz 3. Platz 3 habe ich tatsächlich an Carlos Sainz vergeben, weil ich weiß, dass er letztes Jahr in Singapur stark unterwegs war. Und ja, vielleicht kann er da was reißen. Platz 2 geht für mich an Lando Norris und Platz 1 an Oscar Piastri. So, wir wissen, ja, Papaya Rules wurden angepasst. Deswegen prinzipiell wird Lando Norris durchgelassen. Ob sie das bei einem Sieg, also wenn sie 1-2 machen, bin ich mir nicht so sicher. Deswegen habe ich jetzt Oscar Piastri erstmal vorne gelassen. Aber ja, ne, das könnte man ja auch noch so ein bisschen verändern. Müssen wir da mal abwarten. Ja, genau. So, ja. Damit, ja, das waren meine Tipps. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Das war jetzt irgendwie ein abruptes Ende, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber egal. Wir freuen uns natürlich sehr auf den großen Preis von Singapur. Es wird ein sehr spannendes Rennen werden. Normale Wochenendstruktur, also kein Sprintrennen oder sowas in der Art. Und ja, deswegen freuen wir uns drauf. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ihr mit dabei wart bei meinem Podcast Next to the Track. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Also, bis dahin. Tschüss.
Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Diesmal geht's bei Iswas Dog um das Leben mit einem Angsthund aus dem Tierschutz.
Ich habe mich immer mal wieder, habe ich sie in Ruhe gelassen, aber auch Phasen gehabt, wo ich dann einfach mal gesagt habe, ich setze mich jetzt mal mit 2 Meter Abstand auf die Couch. Und ich glaube, abends war dann tatsächlich auch das erste Mal, wo sie dann zu mir rübergelaufen ist und sich an mich rangelegt hat. War ein total schöner Moment.
Ja.
Da muss ich auch ehrlich sagen, sind mir leicht die Tränen gekommen.
Und dieser Angsthund, von dem mein Gast Lukas mir hier erzählt, ist zufälligerweise die Mutter meines Hundes, Ticker.
Ist was, Dog?